liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert mittlerweile über ein halbes Jahr. Nicht zuletzt ist das auch eine unglaubliche Materialschlacht, was gerade für die unterlegenen Ukrainer eine Riesenherausforderung darstellt. Verpflegung, Munition, Waffenlieferungen, das alles sind Themen, die euch sehr interessieren. Und heute möchte ich Sie dem Logistikexperten der Bundeswehr stellen, dem Kommandeur des Logistikkommandos der Bundeswehr, Generalmajor Gerald Funke. Guten Tag, Herr General.
Guten Tag, Hauptmann Lemke.
General, Sie sind nicht nur Kommandeur des Logistikkommandos, sondern auch General Bundeswehrlogistik. Was bedeutet das denn im Einzelnen?
Also General Bundeswehrlogistik heißt, dass ich in der Funktionalität, die ich habe, zuständig bin, das gesamte Logistiksystem der Bundeswehr zu modellieren, die Rahmenbedingungen vorzugeben, die Spielregeln vorzugeben und eine Standardisierung vorzugeben, wie wir miteinander arbeiten. Alle die, die mit der Bundeswehr im Bereich der Logistik zusammenarbeiten. Das kann die Industrie sein, das können zivile Organisationsbereiche der Bundeswehr sein, das können andere Streitkräfte sein und natürlich, wie wir, die Bundeswehr insgesamt, mit den verschiedenen Organisationsbereichen, zivil als auch militärisch, zusammenarbeiten. Das ist das Thema General Bundeswehrlogistik. Als Kommandeur des Logistikkommandos unterstehen mir 18.000 Männer und Frauen, ein Drittel ungefähr in Zivil, zwei Drittel in Uniform. Und ich decke mit denen im Inland an ungefähr 80 Standorten insgesamt, decke ich die ganze Aufgabenpalette der Logistik ab. Das ist also letztendlich das Thema Materialbewirtschaftung, der klassische Nachschub, Materialinstandsetzung, Instandhaltung, Verkehr und Transport. Ja, und dann so diese Spezialgebiete wie ich verlege Truppe, unterstütze bei der Verlegung von Truppe, ich habe Spezialpionierkräfte im Bereich Feldlagerbau und Feldtanklagerbau.
Heute wollen wir vor allem über den Ukraine-Krieg auch sprechen. Was hat Sie denn als Logistiker am Ukraine-Krieg am meisten überrascht?
Ja, am meisten überrascht hat mich, dass ich aus der Wahrnehmung, die ich habe, eigentlich glaube, dass die russischen Streitkräfte sehr blauäugig und sehr unvorbereitet in den Krieg reingegangen sind, wahrscheinlich von einem sehr kurzen Krieg ausgingen, weil die logistische Reichweite, also letztendlich die Vorräte, die sie mitgeführt haben, waren offensichtlich nicht so, dass sie einen langen Krieg haben durchhalten können. Das hat mich sehr überrascht. Da hatte ich gedacht, das machen die professioneller und umfangreicher.
Die vordringlichste Frage, die sich viele Bürgerinnen stellen, aber auch uns stellen, ist die Frage, wie lange kann das überhaupt so weitergehen? Schließlich wird sehr viel Munition verschossen, viele Panzer gehen kaputt. Irgendwann muss es doch zu Ende gehen, oder?
Ja gut, die Frage, wie lange das weitergehen kann, wäre reine Spekulation. Was natürlich entscheidend ist, ist genau, was ist im Hintergrund vorhanden an Munition, an Ersatzteilen, auch an neuem Gerät? Und wie schnell kann möglicherweise eine Industrie auch liefern? Das heißt, wie schnell kann etwas produziert werden? Und das gilt sowohl für die russische Seite und gilt für die ukrainische Seite. Jetzt profitiert die ukrainische Seite natürlich davon, dass sie sehr massiv vom Westen her unterstützt wird, dort sehr massiv auch auf sehr große Bestände zurückgreifen kann oder damit unterstützt wird, versorgt wird. Wie lange das weitergehen kann, wäre eine Spekulation. Also das kann man nicht sagen, weil ich auch die Bestände, die die haben, nicht kenne.
Sie haben es eingangs schon gesagt, Sie haben auch Verantwortung für sehr viele Männer und Frauen. In der Logistik scheinen also eine Menge Menschen zu arbeiten. Wie verhält es sich denn in so einem Krieg wie jetzt in der Ukraine, also vom Verhältnis Kampftruppen auf der einen Seite und Logistiktruppen auf der anderen Seite?
Also die Zahlen Ukraine, Russland kann ich nicht nennen, weil ich sie nicht kenne. Es ist aber generell zu sagen, es gibt keine Kennzahl, wo man sagt, das ist ein gesundes Verhältnis zwischen Anzahl der Kämpfer und Anzahl der Nichtkämpfer. Und Nichtkämpfer ist ja nicht nur Logistik, da gehören ja auch andere Kräfte mit dazu. Generell kann man sagen, wenn wir eine Operationsplanung machen, wenn wir sagen, wir gehen irgendwo in Einsatz, dann frage ich mich natürlich, was sind die Rahmenbedingungen? Wie sieht die Geografie aus? Mit welchen Einsatzrahmenbedingungen muss ich rechnen? Wie hoch ist die Kampfintensität zu rechnen? Und dann sagen wir, okay, wir gehen mal von Erfahrungswerten aus, wir gehen von Prognosen aus, wir haben Erfahrungsgewerte, was kaputt geht an Gerät. Und danach versuchen wir dann zu quantifizieren, das, was wir an Munition, aber auch an Ersatzteilen, Verpflegung, Bekleidung letztendlich dann mitnehmen, beziehungsweise in die Versorgungskette reingeben. Zu sagen, das sind jetzt so und so viele Leute und ich habe ein so und so großes Verhältnis, ist schwer zu sagen. Was man sagen kann ist, wenn Sie nicht ausreichend Logistiker mithaben, dann wird das Ganze nichts. Logistik gewinnt keine Kriege. Aber ohne Logistik gehen Kriege verloren. Das kann man mit Sicherheit sagen.
Sie haben gesagt, die Berechnung ist relativ schwierig, aber Logistiker berechnen ja schon viel und gerne. Können Sie, sage ich mal, ein Beispiel so einer Division, ein Beispiel geben, wie viel Sprit da zum Beispiel verbraucht wird?
Nehmen wir mal eine ganz pauschale Zahl. Also ich gehe mal aus, vereinfache das mal. Eine Division sind ungefähr 15.000 Männer und Frauen in Uniform. Die haben, gehen wir auch wieder von der Rundungszahl aus, 10.000 Fahrzeuge, die sie bewegen. und brauchen dafür 1,5 Millionen Liter Treibstoff pro Tag. Das können Sie sich ungefähr vorstellen, so als den Daumenwert. Ist natürlich, das können Sie sich ja vorstellen, sehr stark abhängig, bin ich in einem ebenen Gelände, wo Fahrzeuge möglicherweise weniger Treibstoff verbrauchen, bin ich in einem bergigen Gelände, bin ich in der Wüstengegend. Aber das ist so etwas, wie wir eine Prognose machen, dass wir sagen, okay, wir versuchen das, was auf uns zukommt, in den Griff zu kriegen, wir versuchen es zu quantifizieren.
Viele unserer Zuschauenden interessieren sich auch gerade für die großen Distanzen, die in so einem Krieg zurückgelegt werden müssen. Und eine besondere Rolle spielt hier auch der Bahntransport. Wir haben hier eine Karte. Können Sie uns einmal erklären, welche Rolle die Eisenbahn für die Logistik spielt?
Also die Eisenbahn hat einen riesengroßen Vorteil. Und das gilt jetzt nicht nur Ukraine, Russland, das gilt generell, dass sie im Grunde in sehr kurzer Zeit über sehr große Strecken sehr große Mengen transportieren können. Sie wissen vielleicht, die Eisenbahn, die militärische Nutzung der Eisenbahn geht zurück bis in die 1860er Jahre, also kurz nachdem die Eisenbahn erfunden worden ist. Das ist der Vorteil der Eisenbahn. Der Nachteil der Eisenbahn ist, und das zeigt dieses Gitter hier von der Ukraine bzw. auch die Grenze dann Richtung Russland hin sehr gut, Sie wissen sehr genau, wo die Strecken verlaufen. Es ist genau berechenbar. Sie haben gewisse Knotenpunkte drin. Mit Sicherheit kann ich sagen, Kiew, wenn Sie hier sehen, das ist ein Knotenpunkt, ist ein großer Bahnumschlagpunkt. Das heißt, wenn Sie den Transport stören wollen, haben Sie hier eine sehr berechenbare Größe, auf die Sie einschalten können. Wir versuchen an sich, alle Verkehrsträger zu nutzen, die sich in dem gegebenen Szenario anbieten. Das ist natürlich die Eisenbahn mit dem Vorteil dieser großen Menge in kurzer Zeit über große Entfernung. Aber genauso versuche ich natürlich Straße zu nutzen, ich versuche See zu nutzen, ich versuche Lufttransport zu nutzen und ich versuche Binnenwasserstraßen zu nutzen, wenn sie denn verfügbar sind. Sodass ich eine hohe Diversifizierung habe und dadurch im Grunde nicht auf einen Verkehrsträger setze, sondern durch dieses Aufteilen auf verschiedene weniger verwundbar wäre.
Gerade im Donbass gibt es ja ein relativ dichtes Eisenbahnnetz. Bedeutet das einen Vorteil im aktuellen Kriegsgeschehen für Russland?
Ja, das müssen Sie so sehen. Wenn eine Eisenbahnstrecke, und das gilt für Donbass genauso wie woanders, auch im Südbereich, wenn Sie die nutzen können, ohne dass Sie gestört werden, ist das mit Sicherheit ein Vorteil. Wenn Sie aber gestört werden können, dann ist ein Riesennachteil. Wir gehen davon aus, dass wir versuchen, mit dem Eisenbahn, mit diesem berechenbaren Transport, mit der großen Menge, so weit wegzubleiben, dass wir nicht in den Waffenwirkungsbereich kommen. Wenn Sie mal von der klassischen Artillerie ausgehen, sagen wir mal eine Artillerie-Reichweite von 80 Kilometern, gerechnet von einer wie auch immer gearteten Frontlinie, würde ich immer versuchen, die Eisenbahn nicht in die Artillerie-Reichweite reinkommen zu lassen. Das heißt, ich würde möglicherweise sagen, ich ende mit meinem Bahntransport 100 Kilometer vorher und entlade dann und gehe auf andere Verkehrsarten. Danke fürs Bild. Auf die Fahrzeuge über. Ja, das ist etwas, wo man ja sagen kann, okay, wenn ich etwas, und das war Ihre Frage, wenn ich die Eisenbahnstrecke, das Netz nutzen kann und ich nicht gestört werde dabei, hervorragend. Nur je näher ich an die Front rankomme, je näher ich ins Kriegsgebiet rankomme, umso weniger kann ich davon ausgehen.
Das Eisenbahnnetz in Europa ist ja nicht ganz einheitlich. Da gibt es unterschiedliche Spurbreiten. Also in Ukraine und Russland gibt es eine andere Spurbreite als jetzt in Mittel- und Westeuropa. Was hat das denn für Auswirkungen beispielsweise auf den Transport von Waffenlieferungen jetzt aus Europa?
Also die Spurweitenänderungen, haben Sie völlig recht. Wir nutzen in Mitteleuropa klassischerweise 1435 mm Spurweite. Die russische Breitspur hat 1520 mm. Die sie aber auch reinzieht, auch bis ins Baltikum reinzieht. Also es ist nicht nur Russland selber. Sie müssen vorsehen, wenn Sie jetzt die Bahntransport nutzen, dass Sie auf jeden Fall, wenn Sie an so einen Schwellenpunkt kommen, dass Sie sagen, okay, ich muss entweder umladen, ich muss umspuren. Auch es gibt Umspuranlagen, wo Wagen im Grunde auf neue Fahrgestelle gehoben werden. Ist für uns logistisch beherrschbar, muss mit einkalkuliert werden in das Nachschubverhalten, in das Verhalten, wenn ich etwas transportiere, ist beherrschbar, ist kein Bottleneck für uns. Auch da gilt wieder, ich versuche natürlich durch alle möglichen unterschiedlichen Verkehrsarten das Problem nicht auf einen Punkt zu fokussieren. Wenn ich einen Punkt hätte, wo ich umspure und das ist mein einziger Punkt, wo ich Nachschub durchbringe, habe ich ein Problem.
Wir möchten mal den Blick auf ein Foto werfen, was bei Twitter kursiert ist. Da sehen wir Soldatinnen und Soldaten, die eine Eisenbahn per Hand entladen. Die Authentizität, wann genau das entstanden ist, das können wir nicht überprüfen. Aber das sieht ja recht zeit- und personalintensiv aus, finden Sie nicht?
Es ist mit Sicherheit zeit- und personalintensiv, gilt für beides. Und es sieht sehr unprofessionell aus. Also wir würden so etwas dann tun, wenn wir gar keine anderen Mittel hätten. Insofern will ich es nicht ganz ausschließen, dass es auch mal bei uns passieren könnte. Wir würden dann aber möglicherweise so etwas einsetzen. Exoskelette sagt ihm was, also eine Unterstützung des menschlichen Körpers, dass er schwere Last nehmen kann. Aber unsere Lösung ist eine andere. Wir versuchen, Art 1 da, wo notwendig, Feldarbeitsgerät, also Gabelstapler im Grunde zu nutzen, die letztendlich Container transportieren würden oder noch viel eleganter. Und das ist eigentlich das, wo wir uns darauf hinbewegen, wo wir auch schon entsprechend ausgerüstet sind. Sie sehen hier ein Fahrzeug mit einer sogenannten Wechselladepritsche. Sie kennen das aus dem zivilen Bereich möglicherweise auch. Eine Funktion, wo Sie eine Plattform haben, hier mit einem entsprechenden Plane oben drüber, die Sie sehr einfach vom Fahrzeug abrollen können. Sie haben hier die Rollen, wo das runtergeht. Der Vorteil dieser Wechselladepritschen, Container ist ähnlich, ist, dass Sie durchgängig Material transportieren können. Sie brauchen es nicht zu entladen. Sie können in Deutschland diesen Container, diese Wechselladepritsche beladen, bringen Sie auf den LKW, bringen Sie auf die Bahn, die können Sie auf der Bahn auch transportieren, nehmen Sie am Ende der Bahn wieder auf einen LKW beispielsweise, und bringen ihn bis dorthin, wo der Verbraucher da ist. Artilleriemunition, klassischerweise. Sie können das bruchfrei machen, Sie brauchen keinen Human Power, also keinen Menschen, der dazwischen irgendwas in die Hand nimmt. Das ist die elegante Methode. Und das ist das, wie wir die Logistik ausrichten, und zwar durchgängig durch alle Teilstreitkräfte im militärischen Bereich.
Im Krieg werden ja auch immer wieder logistische Einrichtungen oder auch Transporte Ziel von Angriffen. Hier soll es sich von den beiden Bildern, die wir hier sehen, um einen Angriff auf ein russisches Munitionsdepot handeln. Wie verwundbar ist denn Logistik aus Ihrer Sicht?
Also erstmal muss ich feststellen, Logistik ist natürlich ein Hochwertziel. Und je mehr ich zusammen an einer Stelle habe, umso mehr ist es ein Hochwertziel. Gegen Bedrohung aus der Luft, Bedrohung Artillerie, Bedrohung Sabotage und sonstige Art. Insofern muss ich mir Gedanken machen, wie schütze ich meine logistischen Einrichtungen? Das tue ich einmal dadurch, dass ich nicht jedem sage, wo sie liegen, Thema Geheimhaltung, dass ich versuche, sie natürlich militärisch zu schützen. Aber vor allem das, was ich logistisch tue, ist, dass ich auflockere. Das heißt, ich versuche, an möglichst verschiedenen Stellen etwas zu lagern. Wir machen es im deutschen System so, dass wir in einem Einsatzgebiet ein sogenanntes logistisches Netzwerk aufspannen. Stellen Sie ein Netz vor und dann können Sie sich vorstellen, Sie haben einzelne Knoten in diesem Netz. Jetzt stellen Sie sich vor, dieses Netzwerk ist in ein Einsatzgebiet gebracht und Sie haben an jedem dieser Knoten eine logistische Einrichtung. Das kann sein eine Lagereinrichtung für Ersatzteile. Das kann sein eine Lagereinrichtung für Munition. Kann eine Instandsetzungseinrichtung sein. Und das versuchen Sie an möglichst verschiedenen Stellen möglichst klein zu machen, möglichst klein zu halten und auch nicht nur eine Munitionsart an derselben Stelle zu lagern, sondern an verschiedenen Stellen. Damit werden Sie, erst sind Sie erstmal kein Hochwertziel mehr, sondern wenn etwas ausgeschaltet wird, ist der Schaden geringer. Und Sie sind dadurch, dass die Umfänge, die wir haben, nicht so groß sind, auch in der Lage, sehr schnell einen Knoten zu verschieben. Also einfach Material zu verschieben, zu verlagern. Sie tun das normalerweise, indem Sie aus Containern arbeiten, aus Wechselladepritschen arbeiten, die Sie dann auch sehr schnell wieder auf ein Fahrzeug setzen könnten und sagen können, ich verlege jetzt schnell von A nach B. Insofern ist dieses Thema, wie schütze ich meine logistischen Einrichtungen, wie mache ich mich unangreifbar, ist für uns ein ganz heißes Thema. Und ich glaube, das wäre eine durchaus sinnvolle Lösung, eine sinnvolle Antwort mit dem logistischen Netzwerk haben.
Ich gehe auch davon aus, dass die Kriegstauglichkeit der Logistik-Soldatinnen und Soldaten dabei auch eine Rolle spielt.
Ja, absolut. Ich meine, das ist ja etwas, weshalb wir genau Soldatinnen und Soldaten in der Logistik einsetzen und es eben nicht zivil machen. Weil wir genau unter widrigen Bedingungen die Leistung erbringen müssen. Natürlich, widrige Bedingungen heißt unter Beschuss, unter Kampfeinsatz. Aber auch, indem wir zum Beispiel ein Lager im Wald aufschlagen, im Wald letztendlich aus dem Wald heraus in Transportbehältern entsprechend Material bewirtschaften, Material umschlagen. Und wenn es sein muss, auch sehr schnell, im bildlichen Sinne gesprochen, den Container, die Wechselladepritsche wieder an den Haken nehmen und letztendlich verlagern. Das ist tatsächlich eine Aufgabe. Der Soldat muss die Fachaufgabe Logistik erfüllen. Er muss aber gleichzeitig in der Lage sein, zu kämpfen und sich zu verteidigen. Deswegen sind das Soldatinnen und Soldaten.
Das Thema Schutz von Waffenlieferungen beschäftigt auch unsere Zuschauenden. Ich möchte Ihnen gerne eine dieser Fragen weitergeben. Wie kam denn die Panzerhaubitze mit über 50 Tonnen über 1000 Kilometer von Polen bis zur Front, ohne von den Russen abgefangen zu werden?
Da bitte ich jetzt Verständnis, dass ich die Frage nicht beantworten möchte. Das hat was mit militärischer Geheimhaltung zu tun. Wenn ich das jetzt so ausbauen würde, ich glaube, dann würde es den Erfolg, den wir bisher hatten, offensichtlich sind sie erfolgreich transportiert worden. Wenn ich jetzt zu sehr ins Detail gehen würde, könnte es das in Frage stellen. Da bitte um Verständnis.
Transport ist ja das eine in der Logistik, aber Instandsetzung ist das andere. Wie können wir uns das dann vorstellen? Wie funktioniert das, wenn so ein Panzer kaputt geht? Er kann ja nicht einfach in eine Werkstatt fahren.
Nee, in eine Werkstatt fährt er nicht. Er fährt zumindest nicht in eine zivile Werkstatt. Er fährt im Grunde zu den Instandsetzungskräften, die wir auf allen Ebenen in der Truppe haben. Sie können vom folgenden Prinzip ausgehen. Sie versuchen, möglichst viele Störungen, Schäden, auch Gefechtsschäden, möglichst weit vorne bei der Kampftruppe zu instand zu setzen. Das tun Sie aber nur dort, wo Sie das vergleichsweise schnell machen können. Sehr weit vorne ein Fahrzeug auseinanderzunehmen über 2-3 Tage verbietet sich von selber.
Es ist oft, gerade für unsere Zuschauenden, schwierig, da ein Bild vor Augen zu haben. Vielleicht können Sie mir da helfen, das zu malen. Angenommen, wir haben eine angreifende Panzerkompanie und ein Kampfpanzer fällt aus, Triebwerksschaden. Was würde dann passieren?
Zuerst würde versuchen, die Crew selber, die Besatzung selber, die an Bord ist, zu gucken, kann ich da selber was reparieren? Kann sie das nicht, hat das Bataillon selber oder die Brigade, das sind der nächsthöheren Ebenen, hat eigene Instandsetzungskräfte, die etwas mehr können als nur der Bediener, die also auf diesem Fahrzeug ausgebildet sind und auch eine Diagnose machen können, was ist denn jetzt der Schaden, was muss denn ausgetauscht werden? Und dann feststellen, okay, dafür habe ich die Ersatzteile, das kann ich sehr schnell machen, das dauert eine Stunde, dann machen die das. Oder sie entscheiden, aufgrund der Fachexpertise, die sie haben, dass sie sagen, das ist was Größeres, das kriegen wir nicht so schnell hin. Und dann würde das Fahrzeug, wir nennen es abgeschoben. Das heißt, es wird im Grunde von vorne entweder weggezogen, selbst gefahren, wegtransportiert, je nachdem, welchen Zustand es ist, um letztendlich bei Instandsetzungskräften, die weiter hinten liegen, nicht im Frontbereich liegen, um dort instand gesetzt zu werden. Aber es ist ein sehr ausgeklügeltes System, wo Sie natürlich auch im Vorhinein sich überlegen müssen, welche Ersatzteile brauche ich dann an welcher Stelle. Sie bringen natürlich keine Ersatzteile ganz nach vorne, die Sie gar nicht verbauen können. Sie bringen aber möglicherweise ein Triebwerk eines Leopard-Panzers ganz nach vorne, weil den können Sie in 2 Stunden auswechseln, indem Sie ihn einfach mit dem Kran rausheben.
Werfen wir den Blick ein wenig nach Deutschland. Ein Zuschauer fragt sich, welche Auswirkungen die Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung hat. Konkret bedeutet ein Aufbau eines Nachschubweges eine Einschränkung für die Zivilbevölkerung, insbesondere im Hinblick auf die Rolle Deutschlands als Logistikdrehscheibe bei der NATO?
Jetzt kommt die spannende Frage, depends. Ja, das kann so sein. Das hängt jetzt davon ab, wie die Nachschubwege aussehen. Wenn ich einen Nachschubweg habe, und das hängt jetzt von den Distanzen ab, es hängt von den Möglichkeiten ab, wie ich Nachschub transportieren kann. Wo ich sage, ich mache das im Lufttransport, mache das klassischerweise zum Beispiel von Leipzig aus, um mal ein Beispiel zu nennen, dann wird das bezogen auf das Fliegen die Bevölkerung wahrscheinlich recht wenig merken. Hängt natürlich auch davon ab, von wie viel reden wir denn. Geht das Ganze über die Straße oder über die Eisenbahn, ja, dann habt ab einer gewissen Menge, wird es die Bevölkerung merken. Stellen Sie sich eine deutsche Autobahn vor an einem normalen Freitag und überlegen Sie, wie viele LKWs dort unterwegs sind. Wenn wir jetzt noch zusätzlich militärische Transporte machen, im großen Umfang, das hängt natürlich vom Umfang ab, dann würde es dazu führen, dass die Nadelöhre, die Sie haben, Autobahnkreuze, Baustellen, möglicherweise noch mehr belastet werden. Und dann hat es natürlich spürbare Auswirkungen auf die Bevölkerung. Insofern ist die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Aber je intensiver eine Auseinandersetzung wäre, je intensiver wir letztendlich Material bewegen müssten auf Nachschubwegen, umso mehr wird es die Bevölkerung merken.
Wir haben darüber gesprochen, wie wir Material bewegen und versorgen. Aber die Soldatinnen und Soldaten müssen ja auch versorgt werden, nämlich mit Essen und Trinken. Und da gibt es ja den alten Spruch, ohne Mampf kein Kampf. Was hat sich denn in der Logistik der Bundeswehr da getan in den letzten Jahren?
Das Thema Verpflegung, Mampf, das Thema Bekleidung ist natürlich etwas, was ganz normal von uns genauso geplant wird als Logistiker, wie das für Munition, Ersatzteile genauso gilt. Ja, weil der Spruch, ohne Mampf kein Kampf, ist ja sehr, sehr einfach, aber auch sehr zutreffend. Das, was hier aber interessant ist, und hier kommt diese Rolle des Generalbundeswehrlogistik zum Tragen, der ein logistisches System formt. Wir haben in der logistischen Leistungserbringung sehr viele unterschiedliche Spieler mit dabei. Zum Beispiel das Thema Verpflegung. Und wir sehen hier, ich glaube, Verpflegungslage, wenn ich das richtig sehe, genau, ist eine Zuständigkeit, die in einen zivilen Organisationsbereich der Bundeswehr fällt. Wo wir auch natürlich eine definierte Schnittstelle haben, und wir üben das auch, wie wir Material, wie wir Verpflegung von dem zivilen Organisationsbereich in die Nachschubkette reinbringen und letztendlich die Truppe vorne mit versorgen. Das, was sich geändert hat, und das gilt aber nicht nur für Verpflegung, das gilt generell, dass mit dieser Rückbesinnung auf Landesbündnisverteidigung wie die Quantität, die Mengen, die wir einlagern, natürlich erhöht haben. Übrigens auch, wir tun das ja nicht erst seit Februar diesen Jahres, wir haben es ja vorher auch schon getan, wir haben übrigens auch im großen Umfang Verpflegung in die Ukraine, der Ukraine zur Verfügung gestellt. Aber es ist tatsächlich ein Thema, was uns ständig beschäftigen muss, weil wie gesagt, Sie können Treibstoff haben, Sie können Ersatzteile haben, wenn Sie keine Verpflegung haben, keine Bekleidung haben, passt das ganze logistische Paket nicht.
In Deutschland wurde ja in den letzten Monaten viel über Pipelines gesprochen. In der Bundeswehr, in der NATO haben wir ja auch militärische Pipelines und Sie in der Logistiktruppe auch Pipeline-Spezialisten. Können Sie erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, also ich habe ein Spezialpionierregiment, das heißt so, das ist in Husum stationiert und dort habe ich Pioniere. Und Pioniere sind, das ist das Schöne an Pionieren, für alle möglichen Aufgaben einsetzbar, universell einsetzbar. Und das, was zu dem Aufgabenportfolio des Regiments gehört, ist genau das, was Sie schon angesprochen haben, sind dazu zuständig, das existierende Pipeline-System. Es gibt ein NATO-Pipeline-System, wo üblicherweise Flugplätze in Deutschland versorgt werden, das instand zu halten. Das heißt, wenn da irgendwelche Ausfälle sind, Störungen sind, sind die Spezialpioniere in der Lage, dieses instand zu setzen und wieder zum Laufen zu bringen. Aber was den wesentlich größeren Auftrag ausmacht, ist, dass sie in der Lage sind, ein Feldtanklager aufzubauen, dass sie letztendlich Lagerung von Treibstoff im Felde machen können. Sie sehen hier so ein Beispiel, wo eine Blase aufgebaut wird in einem entsprechenden Bett, in dem ich dann Treibstoff eingelagert wird und dann Treibstoff auch die Truppe damit versorgt wird und daraus letztendlich gelagert wird. Das, was die Spezialpioniere dazu brauchen, ist, dass sie zwar Pipeline-Teile legen, um genau diese Blasen, die einander sahen, an eine Abfüllstation einzuschließen. Was sie aber nicht können, ist, über hunderte von Kilometern eine Pipeline zu legen. Das wäre nicht die Aufgabe, das wäre auch nicht sinnvoll. Das ist ein Spezialauftrag der Spezialpioniere. Und das im Grunde dritte Standbein, was sehr stark ausgeprägt ist, im Grunde auch der stärkste Standbein, ist das ganze Thema Feldlagerbau. Dass sie in der Lage sind, Feldlager für Unterbringung von Soldatinnen und Soldaten im Einsatz zu bauen, sei es mit Containern, sei es mit großen Zelten. Da gehört dann auch dazu, dass die entsprechend beheizt werden oder klimatisiert werden, dass Küchenkapazitäten aufgebaut werden. All das sind Aufgaben der Spezialpioniere. Und da bin ich sehr stolz drauf. Das ist eine einzigartige Fähigkeit in der Bundeswehr, die ich in meinem Bereich habe.
General, wir kommen langsam zum Schluss. Und ich möchte mit einer Zuschauerfrage, ja, ob es eine Frage ist, eher vielleicht ein trauriger Rückblick des Zuschauenden, enden. Und zwar, ich möchte nicht wissen, was alles an Geräte, Hauptdepots, Munitionsdepots und Betriebsstoffdepots in den letzten 2 Jahrzehnten abgebaut wurde. Was antworten Sie diesem Zuschauer?
Ad eins würde ich ihm sagen, ich weiß es, weil ich jetzt seit knapp 40 Jahren Soldat bin und diese ganze Zeit auch des Abbaus mitgemacht habe. Ja, Zuschauer, Zuschauerin hat mit der Bemerkung durchaus recht und ist ja letztendlich so ein Tenor dahinter, haben wir noch genug. Lass mich ein bisschen ausholen. Wir kommen aus einer Zeit, jetzt vor 89, wo wir natürlich genau diese Begriffe Geräte, Hauptdepots, den Begriff gibt es heute so in der Form gar nicht mehr, wo wir den hatten. Damals hatte jede Teilstreitkraft ihre eigene Logistik. Zwischenzeitlich, das hat dann was mit der Friedensdividende zu tun, hat man natürlich die Bundeswehr reduziert, hat auch die Logistikkräfte reduziert. Hat sie zusammengefasst, das Ergebnis ist zum Beispiel das Logistikkommando, um maximale Synergien zu heben. Hat auch dazu geführt, dass wir jetzt ein logistisches System haben und kein eigenes System Heer, Luftwaffe, Marine mehr. Man hat im Grunde hat das auch sehr viel mit dem Ukraine-Konflikt zu tun, aber der Ukraine-Konflikt von 2014, also die erstmalige Aggression Russlands in der Ukraine. Und Sie mögen sich erinnern, damals gab es die Beschlüsse von Wales, der NATO, wo wir gesagt haben, wir fokussieren uns wieder stärker, refokussieren uns auf das Thema Landes- und Bündnisverteidigung. Und in diesem Rahmen hat man erkannt, jawohl, wir müssen auch für die Logistik was tun, wir müssen auch für die Lagerbestände, Munition, Ersatzteile was tun. Man hat beschlossen, man nimmt einige von diesen alten Lagereinrichtungen, die wir hatten. Wir reden von 8 verschiedenen Lagereinrichtungen, 3-mal Munition, 5-mal Material. Wir nehmen die wieder in Betrieb. Das heißt, man hat die Bedeutung der Logistik erkannt. Und wenn Sie an die jüngste Entscheidung der Ministerin denken, Aufstellung des territorialen Führungskommandos, dann war der Bestandteil ja auch, dass die Logistik 1000 zusätzliche Dienstposten bekommt. Führt bei mir dazu, dass ich die Truppe massiv stärken kann, dass ich ein zusätzliches Logistikbataillon aufbaue und die jetzigen Truppenstrukturen, die ich habe, massiv unterstützen kann. Insofern tut sich da sehr viel und damit Hand in Hand geht auch die Zuführung von modernen Gerät. Es geht immer durch die Presse Aufrüstung. Das hat nichts mit Aufrüstung zu tun. Das hat was mit Auffüllen bestehender Strukturen zu tun, also mit Ausrüstung. Insofern ist das keine Aufrüstung. Aber ich glaube, dass die Bedeutung der Logistik nicht erst seit Februar diesen Jahres erkannt worden ist, da ist nochmal besonders unterstrichen worden. Ich glaube, dass sie schon aus dem ersten Ukraine-Aggression herauskommend in 2014 erkannt worden ist. Im Rahmen der ganzen Ressourcenzuteilung und der Ressourcennotwendigkeiten finanziell, personell, alles, was dazu gehört.
Vielen Dank für das hochinteressante Gespräch, Herr General. Ihnen und euch besten Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Nachgefragt.